Also 2004 wurde ja das erste Konfuzius-Institut in Deutschland gegründet und weltweit gibt es heute an vielen hundert Schulen und Hochschulen eben diese Konfuzius-Institute und rund 20 davon momentan in Deutschland. Das offizielle Ziel ist ja, die chinesische Sprache und die Kultur außerhalb von China zu fördern. Die Konfuzius-Institute vergleichen sich gerne mit renommierten Einrichtungen wie dem Goethe-Institut, dem Institut Français oder dem British Council. Ist diese Nebeneinanderstellung haltbar?
Also erstmal sind die Länder, aus denen diese Institute kommen, die Sie gerade genannt haben, Frankreich, England, Deutschland oder Großbritannien, trotz aller Probleme, die es auch bei uns gibt, demokratisch verfasste Länder, in denen man die regierende Partei abwählen kann. Das ist in China nicht möglich. Und ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass die Konfuzius-Institute in Deutschland an Universitäten angegliedert sind. Also es ist teilweise so, ist, dass SinologieprofessorInnen auch am Konfuzius-Institut beschäftigt sind, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit an den Sinologiefakultäten der deutschen Universitäten. Und die Reputation, die die Konfuzius-Institute gewinnen, dadurch, dass sie sagen können, wir sind an deutschen Universitäten angegliedert, ist sehr groß. Und wenn man sich dann anschaut, was diese Institute oder wem diese Institute unterstehen, wird es halt sehr, sehr problematisch, weil es halt eben die Kommunistische Partei Chinas ist.
Und Ende Oktober wollten die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges ihre gemeinsam erarbeitete Biografie Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, in einer Online-Lesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Xi Jinping ist der Staatspräsident auf Lebenszeit in China und eben diese Lesung wurde aber auf Druck der Konfuzius-Institute abgesagt. Wie konnte es dazu kommen?
Dadurch, dass eben diese Abhängigkeit des chinesischen Teiles der Konfuzius-Institute zur Kommunistischen Partei besteht, dadurch, dass alles, was aus China sozusagen nach außen kommt, dem Glanz und der Glorie der Kommunistischen Partei dienen soll und eben deswegen auch ihres fast allmächtigen Anführers Xi Jinping, kann eben auch aus Peking gesagt werden, nein, wir wollen hier keine potenziell kritische Biografievorstellung an unseren Instituten. Und dann können die einfach bei den Konfuzius-Instituten, in dem Fall in Hannover und Duisburg, anrufen und Druck machen. Und der Druck muss gar nicht aggressiv vorgetragen werden. Also ein Sinologe meint auch, das sei ganz freundlich vorgetragen worden. Aber das Problem ist eben, dass es ein weiteres Beispiel dafür ist, dass an diesen Instituten es relativ systematisch eben nicht die Möglichkeit gibt, kritische Veranstaltungen zu machen, kritisch gegenüber der Kommunistischen Partei.
Also kann man sagen, der genaue Grund für die Absage ist wirklich die Glorifizierung vom Führer von China.
Also ich weiß nicht, ob jemand von der Kommunistischen Partei dieses Buch gelesen hat, aber Xi Jinping wird ja massiv glorifiziert in den Staatsmedien. Xi Jinping hat sehr viele Posten innerhalb der Kommunistischen Partei und Sie haben schon gesagt, wenn er will, kann er Staats- und Parteichef auf Lebenszeit sein. Das ist auch eine Abkehr der Praktiken, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hatte. Und so jemand, um den dann dieser Personenkult gemacht wird, der darf natürlich keine kritische Veranstaltung auch nicht im Ausland erfahren. Und weil es eben diese Abhängigkeit der Konfuzius-Institute gibt von Peking, also der Kommunistischen Partei, können die dann eben sagen, nein, das wollen wir nicht. Und ich will jetzt gar nicht den jeweiligen MitarbeiterInnen der Konfuzius-Institute absprechen, dass sie vielleicht auch kritisch gegenüber Xi Jinping sind, aber sie sind in einem institutionellen System, ich sage jetzt mal, gefangen, dass ihnen gar nicht diese Freiheit, selber über Veranstaltungen entscheiden zu können, lässt.
Ja, aber nehmen die Verantwortlichen dabei nicht auch in Kauf, dass so eine öffentliche Zurschaustellung von Meinungszensur sich kontraproduktiv auf ihre Arbeit in Deutschland oder auch anderen Ländern auswirken könnte?
Ja, das nehmen sie in Kauf, aber der Druck ist dann eben sehr groß in dem Moment. Sie haben ja schon ein Argument seitens der Konfuzius-Institut, das ins Feld geführt wird, selber genannt, nämlich das ist ja vergleichbar mit dem Goethe-Institut. Die Debatte um die Konfuzius-Institut ist auch in Deutschland noch eher eine Nischendebatte, die vielleicht innerhalb der JournalistInnen, die sich mit Wissenschaft befassen und Wissenschaftsfreiheit und einigen PolitikerInnen, die sich mit diesen Themen befassen, geführt wird, aber noch nicht die breite Öffentlichkeit erreicht hat. Die breite Öffentlichkeit können die Konfuzius-Institute immer noch so abspeisen, ja, wir wollen doch eigentlich nur die chinesische Sprache und Kultur vermitteln, das ist doch alles nicht politisch, jetzt hört doch mal auf, immer diese Zusammenhänge zu politisieren. Und damit glauben zumindest anscheinend diese Institute auch die meisten Leute, die dann nachfragen, zufriedenstellen zu können. Und es ist auch nicht immer so leicht, diese direkte Abhängigkeit oder das, was eben durch die Konfuzius-Institute droht, zu vermitteln. Also es geht ja gar nicht nur darum, dass es zum Beispiel, wenn es mal eine Tibet-Veranstaltung gibt, eine Veranstaltung, die sich mit dem Thema Tibet befasst, bei den Konfuzius-Instituten. Das Problem ist nicht automatisch, dass es eine Glorifizierung der chinesischen Herrschaft in Tibet durch diese Veranstaltung gibt, sondern in den meisten Fällen, dass es solche Veranstaltungen überhaupt gar nicht erst gibt. Also es ist die Abwesenheit von kritischen Veranstaltungen, die aus unserer Sicht ein sehr großes Problem ist. Und deswegen sind wir der Meinung, nicht, dass die Konfuzius-Institute dicht gemacht werden sollten, aber dass sie von deutschen Universitäten, also auch von deutschen Steuergeldern, abgekoppelt werden sollten. Das fände ich legitim.
Kritiker der Konfuzius-Institute äußerten ja auch schon oft Bedenken, dass die Institute als Mittel für Industrie- und Militärspionage sowie für die Überwachung chinesischer Studierender im Ausland dienen könnte. Wie gefährlich ist denn der Einfluss der Konfuzius-Institute auf die Bildungsarbeit in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Es geht in mehrere Richtungen. Was jetzt die Überwachung von chinesischen Studierenden angeht, da gibt es Vermutungen. Es gibt wohl einzelne Berichte darüber, dass auch offizielle Institutionen der chinesischen Regierung hier in Deutschland, also nicht nur die Botschaft, sondern auch einfach Vertretungen oder inoffizielle, also chinesische Wirtschaftsvereine, auch dem Zweck dienen, potenzielle Dissidenten zu erkennen. Und eine andere Sache ist eben die Abwesenheit von kritischen Veranstaltungen. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die China-Kompetenz, die wir in Deutschland dringend brauchen, dass die nicht so abhängig werden darf von diesen Konfuzius-Instituten. Also es gibt auch einen Fall aus Berlin zum Beispiel, wo ein Antrag gestellt wurde, dass jemand, der eine Professur an der Sinologieabteilung, also nicht am Konfuzius-Institut, sondern an der Sinologieabteilung für chinesische Sprache war es, glaube ich, kriegen sollte, mit Geldern des Konfuzius-Institutes. Und wenn dann das Geld eben teilweise aus China kommt, um hier Professuren zu finanzieren, dann bedeutet das auch, dass aufgrund der Diktatur, die es in China gibt, deren Wissenschaftsunfreiheit auch hier nach Deutschland getragen wird. Nicht, weil die Leute immer aktiv zensiert werden, sondern weil sie vorauseilende Selbstzensur betreiben. Das ist ein eher subtiles Vorgehen, aber das führt eben dazu, dass viele SinologInnen vor der Frage stehen, darf ich mich kritisch aussprechen, soll ich mich kritisch aussprechen oder soll ich meine Kontakte, meinen Einfluss und teilweise eben auch meine Finanzierung aus China gefährden? Dabei handelt es sich um einige wenige Professuren, aber wenn der deutsche Staat und die deutschen Bundesländer, das ist ja ein föderales System, nicht mehr Geld ihrerseits in die Hand nehmen, dann wird eben auch diese finanzielle Abhängigkeit, um China-Kompetenz zu erlangen, immer größer oder die Gefahr immer größer, dass dieses Geld nur noch aus China kommt. Und wenn das Geld aus China kommt, kommt eben auch der chinesische Einfluss, das heißt der Einfluss der Kommunistischen Partei.
Kann man denn sagen, wie erfolgreich Sie mit dieser Strategie von Vermarktung der Agenda der Kommunistischen Partei Chinas überhaupt sind?
Eine sehr gute Frage. Also ich kenne jetzt keine Umfragen der deutschen Öffentlichkeit, das gibt es natürlich, aber ich habe da keinen Überblick. Sagen wir so, je größer die Abhängigkeit von WissenschaftlerInnen, die zu China arbeiten, ist von den politischen oder vor allem den finanziellen Vorgaben, die aus Peking kommen. Und je geringer die Unterstützung, die auch diese deutschen WissenschaftlerInnen in ihrer China-Forschung aus unserer Gesellschaft, unserer Politik bekommen, desto schwieriger wird es, ein kritisches, reflektiertes, differenziertes China-Bild hier in Deutschland zu erlangen. Und das ist ein langfristiger Prozess. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Einflussnahme durch die Kommunistische Partei. Es gab eine Diskussion in den letzten Monaten über mehrere Dokumentationen, zum Beispiel über die Region Xinjiang oder Tibet. Und diese Dokumentationen wurden von einer ZDF-Tochter produziert, gemeinsam mit einer chinesischen Firma. Und in diesen Dokumentationen kam nicht zur Sprache die Menschenrechtsverletzungen an Tibetern, die Zerstörung von Klöstern, das Foltern von Nonnen oder im Falle von Nordwestchina, also von Xinjiang, dort wo die UigurInnen leben, die Umerziehungslager. Das wurde alles nicht thematisiert. Und auch da wieder, wenn man sich dann abhängig macht, wenn sich DokumentarfilmerInnen oder die Produktionsfirmen abhängig machen von der Kooperation mit chinesischen Unternehmen, die zwangsläufig abhängig sind von der Kommunistischen Partei, dann wird es eben kein differenziertes Bild geben. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass alles in China schlecht ist, aber es gibt eben gravierende Menschenrechtsverletzungen, schwerste Menschenrechtsverletzungen, über die man berichten können muss, auch in der Wissenschaft. Und die WissenschaftlerInnen, also wenn man mit einigen spricht, die mit einem sprechen wollen, das ist natürlich dann anonym, die sagen, es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, sich diesem Druck zu entziehen. Und das führt eben zu diesem Problemkomplex der Selbstzensur. Und das ist ganz schwierig, also wir wollen auch gar nicht, es soll auch Wissenschaftsaustausch mit China geben, das ist uns ja auch wichtig, aber nicht um jeden Preis. Und diese Konfuzius-Institute, in denen zum Beispiel auch, wenn man Angehöriger der Meditationsbewegung Falun Gong ist, man gar nicht mitarbeiten darf, das verletzt ja auch deutsches Recht, aber das ist trotzdem hier gültig. Und diese Einflussnahme, die es halt im Fall von Medien gibt, im Fall von Konfuzius-Instituten, auch im Fall von der sogenannten China-Brücke, wo ehemalige deutsche Spitzenpolitiker mitmischen und hier ein geschöntes China-Bild schildern, Das geschieht auf mehreren Ebenen, ist sehr langfristig angelegt, ist nicht immer so leicht zu verstehen im ersten Moment, führt aber dazu, dass immer mehr Menschen in den Medien oder auch unter den PolitikerInnen ja abgeschnitten werden von dem, was in China wirklich passiert. Und ein Teil der Wirklichkeit sind eben diese gravierenden Menschenrechtsverletzungen.
Die Kritik an den Konfuzius-Instituten, die existiert ja auch schon länger. Das ist ja auch nicht das erste Gespräch, das Sie zu dieser Thematik führen innerhalb der letzten Jahre. Und wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist es ja so, dass die Universitäten von Hamburg, Trier und Ingolstadt bereits die Kooperation eingestellt haben. Warum gibt es trotzdem noch so viele Bildungsinstitute in Deutschland, die trotz solcher Vorkommnisse weiterhin mit den Konfuzius-Instituten zusammenarbeiten wollen?
Also im Falle von Ingolstadt weiß ich, wir hatten, wenn ich da noch ergänzen darf, Ende Juli waren wir in Ingolstadt und wir haben uns dafür eingesetzt, gemeinsam mit mehreren anderen Organisationen, dass die Stadt Ingolstadt die Finanzierung einstellt. Das Institut wird es trotzdem weitergeben, aber die Stadt, dieses Geld wird nicht mehr von der Stadt Ingolstadt kommen. Warum gibt es das noch? Naja, weil es teilweise eben, SinologInnen beklagen auch zu Recht, dass in Deutschland zu wenig Geld in die Hand genommen wird seitens der deutschen Bundesländer und des deutschen Staates, um in China-Kompetenz zu investieren. Also das heißt, Sprache, Kultur, politisches System, das zu vermitteln und da auch ExpertInnen dafür zu gewinnen, dafür braucht man natürlich Geld. Und dafür muss man mehr in die Hand nehmen. Und wenn man das nicht tut, und diesen Punkt der SinologInnen kann ich auch total nachvollziehen, dann kommt eben das Geld aus China. Und dann wird China immer mehr Professoren finanzieren, immer mehr dieser Institute finanzieren. Und diese Institute dürfen gar nicht, die können gar nicht offen und kritisch und unseren Standards der Wissenschaftsfreiheit entsprechen. Auch wenn es vielleicht in einzelnen Instituten, in Leipzig gibt es, glaube ich, ein Institut, wo es auch mal kritische Veranstaltungen gab. Aber generell gibt es vor allen Dingen Selbstzensur und unkritische Veranstaltungen. Und in Bremen gab es vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung bzw. einen Bericht, dass die Stadt Bremen gesagt hat, bzw. der Senat, nein, die Kooperation geht weiter, uns ist nämlich kein Fall von Einflussnahme bekannt. Aber Einflussnahme gestaltet sich ja auf vielerlei Ebenen und kann eben auch bedeuten, dass es keine kritischen Veranstaltungen gibt. Deswegen sollte man immer diesen Test machen und auch den Konfuzius-Instituten selber kritische Veranstaltungen anbieten. Und dann kann man so ein bisschen testen und wie sie darauf eingehen. Und wenn sie das nicht machen, ja, dann ist es ein weiterer Beleg dafür, dass diese Institute, ich sage gar nicht, dass sie geschlossen werden sollten, aber bitte nicht mehr an deutschen Universitäten. Denn in China sitzen die Feinde der Wissenschaftsfreiheit an den wichtigsten Hebeln der Macht. Und diese Wissenschaftsfreiheit darf hier in Deutschland nicht gefährdet werden. Und dass, wenn es weiter diese Kooperation gibt und man sich weiterhin darauf verlässt, dass auch chinesische Sprache hier teilweise über die Konfuzius-Institute vermittelt wird, dann macht man sich zu sehr abhängig.